Die Luft ist raus aus der Handballsaison, auf gar keinen Fall, denn es standen unter anderem die Hinspiele in den Playoffs der WM-Qualifikation auf dem Programm und das ist Grund genug für eine weitere Ausgabe von Kreisab, Episode 28 mittlerweile hier auf Sportradio 360. Und natürlich heiße ich wie immer Christian Stein von Handball World. Herzlich willkommen, hallo.
Grüß dich, Sascha.
Und kurz vor der Sommerpause haben wir noch einen Neuzugang verpflichten können, nämlich Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Auch dir herzlich willkommen.
Hallo Sascha, schön, dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne doch. Wir sprechen heute mit dir und mit Christian über die WM-Qualifikation bei den Männern. Unsere Experten haben ihre All-Star-Teams der Bundesliga-Saison zusammengestellt. Dann reden wir noch über den Wechsel von Thorsten Storm zum THW Kiel und wir haben mit Markus Gaugisch gesprochen, dem Trainer der HBW Balingen-Waldstätten und in dem Zusammenhang auch etwas zum Lizenzentzug des HSV. Das wird natürlich auch Thema sein, aber los geht's mit dem Hinspiel der DHB-Auswahl in Polen. 24-25 hat das Team von Martin Heuberger verloren, obwohl man zur Pause noch mit 12-9 geführt hat. Fangen wir mal mit den positiven Aspekten an, Christian. Was hat die Mannschaft denn besonders gut gemacht?
Das kann man natürlich relativ einfach an den Zahlen natürlich auch ein bisschen sehen. Die Abwehr war in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut eingestellt auf die Polen. Von daher, das hat schon mal funktioniert. Die Führung hätte durchaus höher sein können, wenn man seine klaren Chancen dann auch noch genutzt hätte. Also sind ja in der ersten Halbzeit Gegenstöße oder 7 Meter nicht genutzt worden. Also von daher hätte man durchaus höher führen können als nur mit 3 Toren.
Mir hat vor allem Holger Glandorf sehr gut gefallen, denn der hat auch aus dem Rückraum mit einfachen Toren dem Team auch viel Selbstvertrauen gegeben und der hat sich wie schon in Köln sehr aggressiv präsentiert, natürlich im positiven Sinn. Also das ist mir zumindest aufgefallen, dass der diesen Schwung aus Köln mitgenommen hat.
Das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich aber auch so erwartet, dass eigentlich Steffen Weinhold und auch Holger Glandorf, die sind ja noch nicht gerade für als Feierbiester bekannt, dass die also auch gleich nach dem Sieg in Köln ein bisschen kürzer treten, dann zur Nationalmannschaft kommen und dieses Siegergehen, diese Lust am Gewinnen irgendwie auch ein bisschen mitbringen. Da habe ich eigentlich mit gerechnet. Ich möchte aber noch mal was sagen, was Christian gerade meinte. Wir müssen natürlich auch herausheben, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Als die deutsche Mannschaft in Rückstand geraten ist und eigentlich die 12-9 Halbzeitführung plötzlich mit 18-15 hinten lag und sich fast eigentlich einer aussichtslosen Situation gegenüber sah. Und da muss man ganz positiv herausheben, wie die Mannschaft sich präsentiert hat. Sie hat ruhig weitergespielt, auch mit dem Führungsspieler Michael Kraus, der mir sehr, sehr gut gefallen hat in dieser Phase, der durch 2 Einzelaktionen und durch 2 Willensleistungen die Mannschaft wieder auf 19-19, glaube ich, herangebracht hat. Also das war eine sehr gefährliche Phase in der zweiten Halbzeit, wo es durchaus auch hätte schlimmer ausgehen können für die deutsche Mannschaft. Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie sich unsere Mannschaft dort vor fast 11.000 Polen, die ja sehr, sehr laut waren, auch präsentiert hat. Also das muss man auch auf jeden Fall neben der ersten guten Halbzeit, die Christian auch schon erwähnt hat, nochmal herausheben.
Das finde ich übrigens auch. Also da hat die Mannschaft nicht komplett den Faden verloren, denn das hätte man ja ein bisschen befürchten können, dass sie dann total einbricht. Das ist nicht passiert. Christian, hast du Mimi Kraus auch ähnlich stark gesehen, wie Olaf das getan hat?
Ja, also Mimi hat natürlich gerade da in der zweiten Halbzeit Verantwortung übernommen. Es war auch klar, dass gegen eine offensive Abwehr letztendlich Kraus und Schneule die Leute sind, die letztendlich die Qualität bringen, um da erfolgreich aus dem Rückraum die Treffer zu setzen. Das haben sie gezeigt. Ja, also an der Quote kann aber auch ein Mimi Kraus noch schrauben.
Ja, ich denke auch, dass da noch ein
Das ist
bisschen Luft
richtig,
nach
das
oben
stimmt.
ist, ja. Wir hören mal kurz rein, was Martin Heuberger dazu gesagt hat, dass vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit ein leichter Bruch in das Spiel seiner Mannschaft gekommen ist.
Ja, ich denke schon, dass wir über beide Strecken wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Die erste Halbzeit ist sehr gut gelaufen für uns. Wir hatten es dann vergessen, diese Überzahl-Unterzahl-Situation am Anfang der zweiten Halbzeit. Da sind wir aus dem Tritt gekommen. Aber die Mannschaft hat bravourös gekämpft und hätte einigen Punkt verdient gehabt.
Da hat er es auch nochmal gesagt, die Mannschaft hat bravourös gekämpft. Das ist ja auch was, was gerade schon angesprochen wurde. Aber auch Überzahl, Unterzahl waren für ihn ausschlaggebend. Für mich nicht nur, denn ich möchte da mal in den Raum werfen, dass da 2, 3 einfache Fehlpässe gespielt wurden, als die Polen dann nochmal ein Mann mehr auf dem Feld standen. Das hat nicht so gut funktioniert, wie man sich das hätte vorstellen können.
Die deutsche Nationalmannschaft scheint ja seit Jahren irgendwie auch Probleme mit einer offensiv gearteten Abwehr zu haben.
Von daher, ob das jetzt die normale 5-1 war oder dann letztendlich diese Manndeckung gegen Holger Dlandorf, da ist es natürlich so, dass wir einfach Lösungen präsentieren müssen und das sollte man eigentlich von der deutschen Nationalmannschaft auch erwarten können.
Aber das trifft ja eigentlich ein Kernproblem ganz gezielt, denn wir haben keinen Spielmacher, der das eben lösen kann. Mimi Kraus wurde mal in diese Rolle gedrängt, das war er aber nie. Er ist nie ein Spielmacher gewesen, auch als ein Stern aufging 2007 war er kein Spielmacher, sondern er war ein Joker. Wenn wir uns recht erinnern, war Markus Bauer derjenige, der das Spiel geführt hat. Und Mimi Kraus ist dann eingesprungen und bravourös eingesprungen, als er verletzt war. Auch jetzt ist es so, Mimi Kraus kam diesmal über Rückraum links. Das fand ich auch eine ganz gute taktische Variante von Martin Heuberger. Aber Haas blieb blass ohne Torerfolg und Kneule hatte einige gute Aktionen. Aber sind wir mal ehrlich, er ist ja auch kein Spielmacher von internationalem Format. Er genügt in der Bundesliga den Ansprüchen, das macht er auch sehr gut. Aber für eine internationale Meisterschaft, da sehe ich also noch deutlich Steigerungsbedarf bei der deutschen Mannschaft.
Christian, wäre da vielleicht die Variante Steffen Weinhold auf der Mitte interessant?
Ja, grundsätzlich ist ein Linkshänder auf der Mitte immer ein interessanter Ansatz, weil sich natürlich da auch eine Mannschaft erstmal drauf einstellen muss und das so nicht gewohnt ist vom Stellungsspiel im Innenblock. Ob es dazu kommen wird, dass er es durchaus mal kann, hat er ja schon gezeigt, sowohl in der Nationalmannschaft wie auch in Flensburg. Allerdings muss man auch sagen, es ist halt jetzt nicht ein Spielmacher in dem Format, wie es Polen haben könnte, wenn Jaschka wieder fit wird.
Genau, das ist, glaube ich, ein anderer Spielertyp auf jeden Fall. Mehr ein Spielertyp, der selber den Torabschluss dann sucht. Was mir aufgefallen ist, dass trotz der Niederlage alle sehr, sehr optimistisch gewesen sind, was das Rückspiel angeht. Zum Beispiel DHB-Vizepräsident Bob Hanning, der auch wie eben schon Martin Heuberger am Mikrofon der ARD dann noch was dazu zu sagen hatte.
Also ich glaube, dass wir auch gesehen haben, dass wir doch eine Vielzahl an Chancen haben liegen lassen. Das heißt, wir haben durchaus die Möglichkeit, das ein oder andere Tor auch mehr zu erzielen und noch konsequenter zu sein. Ansonsten hat mir die Abwehr gut gefallen. Und ich glaube, dass wir mit dem Publikum in Magdeburg im Rücken das durchaus auch positiv gestalten können.
Die Abwehr hat Bob Hanning gut gefallen. Da kann ich mich nur anschließen. Den Innenblock um Henrik Pekeler und Patrick Wienzek sehe ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber er hat auch die Chancenverwertung angesprochen. Das ist ein Punkt, wo man auch den Unterschied zwischen internationaler Klasse und Weltklasse immer wieder erkennt. Und da fehlt es bei unserer Mannschaft dann irgendwie doch an herausragenden Fähigkeiten. Olaf, du hast es ja auch gerade schon gesagt.
Ja, das stimmt auch. Ich muss mal kurz ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Wir haben natürlich auch diesen Mittelblock mit Henrik Pekeler und Patrick Wincheck in der nächsten Ausgabe der Handballwoche, die morgen erscheint, am 11. Juni, thematisiert. Und unser Mitarbeiter hat da, glaube ich, auch ein sehr schönes Porträt der beiden gezeichnet. Die sind 22 und 25 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung und haben wirklich einen guten Job gemacht. Bevor ich jetzt auf die Frage direkt antworte, bin nicht ganz so euphorisch, wie es Bob Hanning ist, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht der Schwarzmaler des deutschen Handballs sein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wichtig es ist, eine erfolgreiche Nationalmannschaft zu haben. Wir dürfen aber bei der ganzen Euphorie nicht vergessen, dass die Polen auch nicht ihren besten Tag hatten. Und eine erste Halbzeit mit nur 9 Toren wird dieser Angriffsmaschine mit diesen wuchtigen Rückraumspielern nicht noch einmal passieren. Sicherlich ist das Magdeburger Publikum für 3 bis 5 Tore gut, da bin ich ganz bei Bob Hanning. Allerdings sind die Rückraumspieler Polens auch für 3 bis 5 Tore insgesamt einfach mal mehr gut, als sie jetzt das gezeigt haben. Insofern wird das noch eine ganz enge Kiste und ich hoffe schon, dass wir die Nase vorn haben, aber da muss noch einiges passieren.
Apropos Schwarzmalen und ein bisschen kritisieren, das darf uns ja auch gestattet sein. Was mich verwundert hat, war, dass Jogi Bitter, der ja seine Stärken eher im Spiel gegen den gegnerischen Rückraum hat, quasi gar nicht zum Einsatz gekommen ist. Gerade auch in der Phase, als Silvio Heinevetter nach der Pause nicht wirklich gut ausgesehen hat. Da hätte ich persönlich mir dann doch einen Wechsel gewünscht.
Ja, Jogi Bitter ist mit Sicherheit eine gute Alternative, hätte auch kommen können. Wenn ihn die Situation in Hamburg zu sehr belastet, dann hätte man ja auch Carsten Lichtlein für das Spiel nominieren können. Warum der Bundestrainer an Silvio Heinevetter in dieser Phase dann festgehalten hat, das weiß man nicht. Gleiches gilt ja auch auf links außen, wo Uwe Gensheimer in der ersten Halbzeit
absolut, gebe ich dir 100% recht, Christian, ja.
Nicht sonderlich überzeugt hatte. Von daher, das muss der Bundestrainer letztendlich entscheiden, warum er dann da auf diesen Positionen nicht gewechselt hat.
Martin Heuberger ist auch kein Trainer, der sehr viel wechselt. Er hat hängt sehr an den Personen und auch an den Entscheidungen, die er vor dem Spiel getroffen hat. Silvio Heinefetter als Nummer 1 zu setzen, finde ich sogar recht schlau. Denn Heinefetter kommt über die Emotionen. Er liebt es, gegen ein Publikum zu agieren. Und es war ja nicht so zu erwarten, dass die deutsche Mannschaft die erste Halbzeit dominiert. Wäre das also noch eine viel engere Kiste geworden und die Ergo Arena in Danzig wäre noch viel lauter gewesen, als sie es war, dann ist Heinefetter schon der richtige Mann, der dagegenhalten kann. Der macht sich einfach keinen Kopf und der spielt sein Spiel und kann eine Mannschaft dann auch mitreißen. Aber ich gebe euch recht, sicherlich hätte man mal wechseln müssen. Es gab auch bei Heinefetter eine Schwächephase. Links außen, da Christian, bin ich auch bei dir. Uwe Gensheimer als neuer Kapitän der DHB-Auswahl hatte sicher nicht seinen besten Tag. Da hätte Allendorf auf jeden Fall mehr Einsatzzeit haben können.
Wo wir gerade schon vom neuen Kapitän der Nationalmannschaft sprechen, Uwe Gensheimer, der hat sich ebenfalls bei den Kollegen der ARD geäußert und den O-Ton wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Es war, wie erwartet, dann auch, als die Polen in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen sind, hier eine extrem heiße und hitzige Atmosphäre. Die eine oder andere Zeitstrafe, die wir bekommen haben, habe ich vielleicht nicht ganz so gesehen, aber darüber müssen wir uns nicht aufregen oder diskutieren, sondern einfach im Rückspiel eine ähnlich gute Leistung abrufen wie heute. Noch ein kleines Tickchen besser spielen und dann mit unseren Zuschauern im Rücken höher als mit einem Tor gewinnen.
Jetzt bleibt nur noch übrig, nach den Tipps fürs Rückspiel zu fragen. Christian, sind dann übrigens auch Bart Jaschka und Krzysztof Dilewski wieder bei den Polen dabei? Da bin ich mir jetzt aktuell nicht sicher.
Bis jetzt habe ich noch nichts gelesen, wie da der Stand ist, aber man sollte vorsichtshalber davon ausgehen, dass sie spielen können und sollte sich darauf vorbereiten, wie das Spiel ohne die beiden aussieht. Das hat man jetzt am Wochenende gesehen. Also von daher, ja, viel wird davon abhängen, ob Jaschka spielen kann oder nicht. Das ist doch schon ein erheblicher Qualitätsschub für die Polen.
Ja, dein Tipp?
Ich bin immer optimistisch, also von daher sage ich mal, am Ende setzen wir uns mit 3 Toren durch.
Olaf, was tippst du?
Ich denke auch, es wird einen knappen 2- oder 3-Tore-Sieg für Deutschland geben. Das wird auf jeden Fall reichen. Zu Lejewski und Jaschka möchte ich auch noch was sagen. Man darf nicht vergessen, dass das wirklich 2 Weltklasse-Spieler sind, die Polen da gefehlt haben. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Michael Biegler im Vorfeld, wie wichtig auch diese WM-Qualifikation für Polen ist. Ich glaube, die bieten alles auf, was einigermaßen laufen kann. Also auch Lejewski Rückraum rechts und Jaschka Rückraum Mitte werden spielen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, denn die wollen auch unbedingt sich für Katar qualifizieren.
Ich spekuliere übrigens auf ein wildes 25-24 für Deutschland und eine Verlängerung, denn ich will etwas sehen für meine GZ-Gebühren, wenn es schon keine Interviews nach Spielende gab, aber die Kollegen Delling und Kretschmer für gut 10 Minuten Analyse in der Halbzeitpause extra nach Danzig geflogen sind. Wir atmen kurz durch und gleich sprechen wir dann über die restlichen Ergebnisse und noch jede Menge mehr. Christian Stein von Handball World und Olaf Bruchmann von der Handballwoche sind meine Gäste in Deutschlands beliebtestem Handball-Talk. Wir knacken nämlich bald die 25.000 Downloads. Vielen Dank dafür. Und ich muss hier direkt kurz etwas korrigieren. Und zwar würde es bei einem 25-24 von Deutschland keine Verlängerung geben, sondern direkt einen 7-Meter-Werfen. Also auch dafür zahle ich gerne meine GEZ-Gebühren, wenn sich das deutsche Team dann am Ende für Katar qualifiziert. Es gab noch ein paar andere Spiele in der WM-Qualifikation am Wochenende. Russland hat sich souverän mit 30-22 gegen Litauen durchgesetzt. Ich denke, da gibt es ebenso wenige Zweifel darüber, wer es nach Katar schafft, wie nach dem 23-15 der Serben gegen Tschechien, wo Filip Jícher übrigens eine rote Karte gesehen hat. Die 4 anderen Duelle wurden alle mit maximal 2 Toren Differenz entschieden. Fangen wir hier in den Viktor Szilagyi Studios mal an mit dem 28-26 der Österreicher gegen Norwegen. Christian, das wird eine ganz enge Kiste im Rückspiel.
Das wird mit Sicherheit eine ganz enge Kiste. Das war aber auch so zu erwarten, weil beide Mannschaften waren ja bei der Europameisterschaft jetzt platztechnisch auch nicht so weit voneinander entfernt. Die Norweger haben ja erst im Testspiel noch gegen Deutschland gezeigt, welche Qualitäten sie auch haben. Von daher Ausgang völlig offen. Wir drücken natürlich unseren deutschsprachigen und unserem Patronat sozusagen in den Studios hier alle Daumen. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit werden. Also
Ich sehe da auch die Österreicher alles andere als durch. Also die Norweger, vor allem in eigener Halle, das wird ganz, ganz
Genau,
spannend.
in Bergen, das ist eine ganz kleine Halle. Ich kenne die von 2008, von der Europameisterschaft. Die Norweger sind ja sehr sportinteressiert und auch was ihre Nationalmannschaften angeht, sehr, sehr lautstark. Also das wird eine ganz enge Nummer für die Österreicher, obwohl ich ihnen auch sehr gönnen würde.
Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, tolle Stimmung und super Atmosphäre, die wird es mit Sicherheit auch in Mazedonien geben. Die haben mit 27-25 in Griechenland gewonnen und deswegen wäre es schon eine sehr, sehr große Überraschung, wenn jetzt die Gäste da in Skopje das WM-Ticket noch lösen.
Mazedonien ist, glaube ich, zu Hause eine Macht und wenn die in Griechenland gewonnen haben, dann ist das mehr als die halbe Miete.
Ja, Christian, da stimmst du auch zu, oder?
Ja, ich glaube, die Mazedonier werden sich das zu Hause nicht mehr nehmen lassen und da wird Kirill Lazarov das ein oder andere Törchen noch beisteuern entsprechend. Also das wird ein deutlicher Heimsieg für Mazedonien werden.
Dann gab es noch einen 25-24 Erfolg der Schweden in Rumänien. Auch hier ist davon auszugehen, dass die Skandinavier da zu Hause nichts mehr anbrennen lassen, auch wenn das Hinspielergebnis jetzt relativ eng gewesen ist.
Ja, also bei Rumänien muss man natürlich sagen, sie sind in der EM-Qualifikation gegen Finnland ausgeschieden, haben danach etliche oder ein paar Spieler von Konstanza und von Wisla Plotz zurückgeholt ins Nationalteam, sind dementsprechend ein bisschen stärker als noch Anfang des Jahres. Aber da ist nicht davon auszugehen, dass Christian Gaudin das Wunder irgendwie schafft und die Rumänen doch noch zum Turnier bringt.
Würde mich auch sehr, sehr überraschend. Abschließend dann noch ein erstaunliches Resultat, wie ich finde. Bosnien schlägt Island mit 33-32, wobei man auch hier, Olaf, erwähnen sollte, wie unglaublich heimstark die Isländer in der Regel sind.
Ja, das sind sie. Wenn ich richtig informiert bin, haben sie aber auch ohne Palmason gespielt, der wohl noch ein bisschen angeschlagen ist. Also wenn der auch im Rückspiel wieder dabei sein sollte, dann ist das, glaube ich, auch eine klare Sache für die Isis. Das ist eher ein Ausrutscher und die Qualität der Isländer ist deutlich höher einzuschätzen als die der Bosnier.
Ja, richtig. Ich meine auch, dass Aaron Palmason da nicht gespielt hätte. Kommen wir von den Länderspielen nochmal?
Zumindest vom Spielverlauf her hat man auch zwischenzeitlich schon mehrfach mit 4 Toren geführt. Also man hätte das Ding durchaus auch auswärts problemlos gewinnen können. Von daher glaube ich auch, dass die Isländer sich das nicht nehmen lassen.
Gehe ich auch ganz, ganz schwer von aus. Kommen wir von den Länderspielen nochmal zurück zur Bundesliga-Saison, die uns ja alle komplett begeistert hat. Es gab eine neue Auszeichnung, den Goldgas Man of the Season. Und Christian, erläutere uns doch mal zunächst, wer gesucht wurde und wer zur Wahl stand und dann, wer dann von wem ausgezeichnet wurde.
Ja, also gesucht wurde letztendlich der Spieler der Saison, also es wurden letztendlich, ja, konnten alle Spieler nominiert werden, dann wurden über Facebook dann die Kandidaten letztendlich für die Wahl bestimmt und dann konnte letztendlich da über Likes abgestimmt werden, wer denn letztendlich das Rennen macht. Das Rennen gemacht hat dann Niklas Landin von den Rhein-Neckar-Löwen vor seinem Mannschaftskollegen Andi Schmid. 1% Unterschied am Ende in der Wahl. Also, aber man sieht zumindest, dass die Rhein-Neckar-Löwen ganz, ganz gut ihre Fans mobilisiert haben. Uwe Gensheimer ist mit 8% der Stimmen am Ende auch noch relativ weit oben gewesen.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn Landin hat sicherlich eine ordentliche Saison gespielt, aber der beste Spieler in dieser Spielzeit, da muss ich sagen, bin ich schon ein wenig, nicht schockiert, aber auf jeden Fall, ich finde es erstaunlich und es ist überraschend. Also Olaf, war das für dich auch der herausragende Spieler in der gelaufenen Bundesliga-Saison?
Nein, der herausragende Spieler war für mich auch. Sicherlich hat er eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt, aber er ist noch seinen Nachweis des Killers, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie es Thierry Omeyer jahrelang in der Bundesliga war, den ist er noch schuldig geblieben. Also es gab einige Entscheidungsspiele in dieser Saison, da gehe ich jetzt mal wettbewerbsübergreifend, ob ich das EM-Endspiel nehme der Dänen oder das Viertelfinale in der Champions League gegen Barcelona oder eben auch das letzte Spiel der Rhein-Neckar-Löwen in Gummersbach. Da hat Niklas Landin nun nicht seinen besten Tag gehabt. Insofern sehe ich das noch nicht so. Er ist ohne Frage ein herausragender Torhüter, aber der beste Spieler der Saison ist er für mich auch nicht.
Wer wäre da deine Wahl gewesen?
ich glaube schon, dass Andi Schmid in der Konstanz einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht hat und für mich herausragend war. Ich bin immer so ein bisschen verleitet, wenn jemand einen Titel gewonnen hat, dem dann auch ein besonderes Bonbon zuteil werden zu lassen. Also was der Giecher für mich geleistet hat, nicht für mich geleistet hat, sondern was er geleistet hat und wie ich es sehe, so wollte ich sagen. Das finde ich schon herausragend, wenn man sieht, dass er die letzten 3 Spiele in der Bundesliga mit einem angerissenen Außenband spielt und sich so in den Dienst der Mannschaft stellt, wäre vielleicht eher meine Wahl gewesen. Man darf aber auch nicht vergessen, wer der Sponsor dieses Preises ist und wo dann eben die Sieger herkommen. Christian hat das schon richtig gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen haben mit einem Sponsor Goldgas wahrscheinlich auch ihre Fans da sehr mobilisiert.
Christian, deine Wahl zum Spieler der Saison, da hatten wir zuletzt schon mal drüber gesprochen, wäre jetzt wer gewesen, ganz exakt, weil du hast dich damals nicht so sonderlich festlegen wollen.
Ja, es ist auch immer schwierig. Handball wird auf verschiedenen Positionen gespielt und dann irgendwie zu sagen, wer jetzt da in welchem Stück die beste Leistung absolviert hat. Letztendlich die HWL hat Niklas Landin als besten Torhüter und Andi Schmid als besten MVP gesehen gehabt. Für mich, letztendlich sind das Auszeichnungen, mit denen man halt zustimmen kann. Im Tor hätte ich ja, wie gesagt, Matthias Andersson eher vorne gesehen immer noch. Und letztendlich, der MVP muss für mich eigentlich immer vom Meister kommen. Und da hätte ich vielleicht dann Philipp Giecher oder Marco Buin gesehen.
Wir wollen dann nochmal auf dein All-Star-Team zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du das selber mal kurz vorstellen, denn ich hatte da auch unsere anderen Experten gefragt, wen die in dieser Saison ganz vorne gesehen haben. Fangen wir doch einfach mal bei dir an.
Fangen wir bei mir an, da muss ich mir erstmal wieder suchen, was ich dir denn gegeben hatte.
Ich habe es nämlich auch so schnell nicht gefunden und deswegen wollte ich das einfach auf dich abwälzen. Dann machen wir es mal anders. In der Zeit, wo du suchst, gucke ich mal gerade, was die Kollegen so gesagt haben. Oder wir fragen vielleicht einfach mal Olaf, was seine Auswahl gewesen wäre. Was hättest du denn gewählt, wenn du hättest wählen können, Olaf?
Wir wählen ja in der Handballwoche in jeder Ausgabe die Mannschaft der Woche. Daraus errechnet und ergibt sich dann auch die Mannschaft der Saison. Glaube, ich müsste jetzt auch schnell nachgucken, aber ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Michael Allendorf links außen von der MT Melsung. Philipp Giecher, Rückraum links vom THW Kiel, Rückraum Mitte, Andi Schmid von den Löwen, Rückraum rechts. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was wir gewählt haben. Entweder Holger Glandorf oder Marco Wugin. Rechts außen Patrick Grötzky. Am Kreis Beate Mürhol und im Tor Matthias Andersson, meine ich. Das wäre so meine Traum-Sieben, die er in dieser Bundesliga-Saison zusammengestellt hätte.
So, Christian, jetzt wollen wir mal sehen. Hast du es mittlerweile geschafft, deine Mannschaft zusammen zu suchen?
Ja, ich habe das geschafft, tatsächlich. Gut.
Dann lass uns doch mal an deiner Auswahl teilhaben.
Ja, im Tor habe ich Matthias Andersson von der SG Flensburg-Handewitt. Für mich immer noch der konstanteste Torhüter, den wir in der Handball-Bundesliga haben. Auf links außen habe ich mich mal für den Farbtupfer Raul Santos entschieden vom VfL Gummersbach, wobei man auf links außen wirklich viele Spieler hätte nehmen können, die sich wirklich gut in den Vordergrund gespielt haben. Rückraum links habe ich mich für Philipp Giecher entschieden, im zentralen Rückraum für Andi Schmid, im rechten Rückraum für Marco Wuin. Auf der rechten Außenbahn bleibe ich österreichisch mit Robert Weber und am Kreis, da kommt ein wenig die Tusen-Vereinsbrille vielleicht auch durch mit Patrick Bientzek.
Ich persönlich habe mich für die Kollegen Andersson im Tor, Giecher auf halb links und Wuin auf halb rechts, Schmid in der Mitte entschieden, Danner am Kreis und die Außen Weber und Santos. Wir sind uns da also in der Auswahl sehr, sehr ähnlich. Und wenn ich mal kurz darauf schaue, was die anderen Kollegen so geschrieben haben, die mit dabei gewesen sind. Also, du wirst sie ja kennen, Stefan Flom und Benjamin Jakobs, Olaf, deine Kollegen von der Handballwoche. Dann noch Markus Götz von Sport1 und Rufen Möller vom Flensburg Avis und Susu Ole von BN Sports aus Frankreich. Ja, da kann man nur sagen, alle mögen auf jeden Fall Philipp Giecher, denn der wurde von jedem genannt. Und alle mögen Andi Schmid, denn die hatten auch alle den Schweizer mit dabei. Das zeigt also schon, dass die beiden Akteure eigentlich diejenigen gewesen sind, die in der vergangenen Bundesliga-Saison ja wirklich den Ton angegeben haben und da sehr bestimmt gewesen sind. Es wurde auch mal Lasse Svorn genannt, es wurden Beate Mühlhol genannt oder auch Patrick Winzek, wie Christian das gemacht hat. Aber trotzdem die beiden bestimmenden Akteure. waren eigentlich Philipp Biecher und Andi Schmid. Und ich glaube, so kann man das auch ganz gut zusammenfassen. Wir wollen jetzt an dieser Stelle nochmal eine Pause machen und gleich sind wir zurück hier bei Kreisab. Handball ist nach wie vor das, worüber ich mit Christian Stein von Handball World und Olaf Bruchmann von der Handballwoche spreche. Und abseits des Spielfeldes haben wir vor allem zwei Themen, die vergangenen Tage bestimmt haben. Zunächst mal das Lizenztheater rund um den HSV. Ich habe dazu am Montag kurz mit Matthias Rudolf telefoniert und er möchte sich noch überlegen, ob er sich exklusiv bei uns dazu äußern möchte oder nicht. Dennoch können wir natürlich auf einige Dinge zu diesem Thema eingehen. Ja, Olaf, keine Lizenz für die Hamburger. Was bedeutet das denn vor allem für den Handball in Hamburg und die Spieler?
Na, das bedeutet eine ganze Menge. Ich glaube, der Image-Schaden für unsere Sportart ist da noch gar nicht abzusehen. Wir kommen in manchen Bereichen leider nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Wenn man sich alleine die Zuschauerresonanz der vergangenen Saison anguckt, dann ist der HSV Handball, HSV Hamburg eben die Nummer 2 hinter dem THW Kiel. Wird es keinen Spitzenhandball mehr in Hamburg geben, dann fehlt der gesamten Bundesliga eben auch diese Zuschauerzahl. Das tut schon weh. Auch ich mag es immer noch nicht glauben, dass Spitzenhandball in einer Großstadt und in einer Sportstadt wie Hamburg nicht funktionieren soll. Also das tut schon sehr, sehr weh. Das ist erstmal so ein bisschen das Allgemeine, was ich als Journalist und auch als Handballfachmann sagen möchte. Aber es tut mir natürlich auch für die Spieler leid. Man muss immer bedenken, dass das Familienväter sind. Die gehen einem Job nach, wie wir auch. Und wenn ich von heute auf morgen kein Einkommen mehr hätte oder müsste mir etwas Neues suchen, dann befangen mich natürlich gleich irgendwelche Existenzängste. Da fühle ich mit den Spielern, mit den Familien. Ich hoffe, dass das für alle Beteiligten einigermaßen gut ausgeht.
Die Presse, das muss man schon sagen, haut ganz schön drauf. Vor allem auf Andreas Rudolf, dem ja vorgeworfen wird, keine Lust mehr auf sein Spielzeug zu haben und den Verein jetzt quasi komplett vor die Wand fahren lässt. Wie siehst du das als jemand, der ja auch vor Ort über den HSV teilweise berichtet?
Ich kenne Andreas Rudolf auch persönlich und habe viele Gespräche mit ihm geführt. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie er sich gerade verhält. Das muss ich ganz deutlich sagen. Wenn wir ein bisschen zurückblicken und an die erste Sitzung der Lizenzierungskommission denken, dann hat Andreas Rudolf keine 48 Stunden vor diesem Termin der Handball-Bundesliga, hat er in einer Nacht- und Nebelaktion, anders kann man das nicht bezeichnen, eine Mail in die Welt hinausgeschickt und hat gesagt, er tritt sofort von seinem Amt als Präsident zurück und er zieht auch sein gesamtes Geld raus. Also am Dienstag hat er diese Mail geschrieben, hat damit selbst die Geschäftsstelle des HSV völlig überrumpelt und am Donnerstag sitzen die Verantwortlichen der DKB Handball Bundesliga zusammen und entscheiden über die Lizenz seines Vereins. Man kann Andreas in dem Fall einfach nur Vorsatz unterstellen. Also das ist wirklich so, als hätte er den Verein, sein Baby, absichtlich gegen die Wand fahren lassen. Und da habe ich Schwierigkeiten, das Ganze noch zu verstehen.
Jetzt haben wir den ganzen Tag schon darauf gewartet, dass eine Entscheidung gefällt wird. Denn die Hörer wissen es ja, wir zeichnen immer am Montag oder Dienstag auf und die Sendung wird dann am Dienstag oder Mittwoch ausgestrahlt. Was die Entscheidung angeht bezüglich des Lizenzantrages für die dritte Liga, denkst du, es wäre sinnvoll, in der dritten Liga nochmal einen Neustart zu versuchen?
Man muss da nochmal vielleicht einen Satz mehr sagen. Warum hat eigentlich der Verein es nicht geschafft, für die zweite Liga zu melden? Also das ist so, da hat der neue Geschäftsführer Holger Liegefeld und auch die Geschäftsstelle einfach gepennt. Anders kann man das nicht sagen. Also Drittliga-Handball wird in Hamburg nicht funktionieren. Dann geht man vielleicht in die Alsterdorfer Sporthalle oder in eine noch kleinere Bude. Also der gesamte Glanz und Glamour, den der HSV mal ausgemacht hat, ist dann weg. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, sich aus der dritten Liga irgendwann über 3, 4, 5 Jahre wieder zum Spitzenhandball hochzuarbeiten.
Christian, das kennst du ja auch aus Essen, oder?
Ja, das kenne ich aus Essen in doppelter Hinsicht, ja. Nach dem ersten Abstieg hat man sich damals relativ schnell zusammengesetzt und hat einige Leistungsträger auch behalten und ist dann dementsprechend schnell aus der dritten Liga wieder hochgekommen in die erste Bundesliga, hat das allerdings dann auch finanziell auf Pump realisiert und musste dann ja praktisch wenig später nochmal zwangsabsteigen in die zweite Liga diesmal. Von daher ist das mit Sicherheit keine schöne Situation. Und was ich so in Hamburg ein bisschen vermisse, ist dieses, ja, jetzt erst recht Mentalität, dass es dass man sagt, wir kämpfen irgendwie um diesen HSV-Handball und also von Vereinsseite aus. Die Fans versuchen was auf die Beine zu stellen, aber mir fehlt da so eine Person, die jetzt die Richtung schon vorgibt.
Hat die Andreas Rudolf Olaf nicht einfach viele Jahre zu sehr alleine vorgegeben, diese Richtung, und fehlten da generell nicht Leute, die auch mal diesen Weg mit vorangeschritten sind?
Der Kollege Achim Leoni hat heute im Hamburger Abendblatt und auch in der Welt einen sehr interessanten Titel dazu veröffentlicht und schreibt da drin ganz richtig, dass Andreas Rudolf ja diese Alleinherrschaft auch wollte. Also er ist schon jemand, der sehr gerne alle Fäden der Macht in der Hand hält und sagt dann aber auf der anderen Seite wieder, der Verein muss auf eigenen Füßen stehen. Und das funktioniert eben nicht. Mit so einem starken Mann wie Andreas Rudolf, der auch viele Dinge selber entschieden hat, vielleicht sogar alleine entschieden hat oder zumindest bei allen Dingen, die wichtig waren, mitentschieden hat, ist es natürlich sehr schwierig, an ihm vorbei etwas zu machen oder ohne ihn etwas zu machen. Ich glaube, er hat sich auch ganz gut gefallen in dieser Rolle, dass alle von ihm abhängig sind.
Jetzt hast du eben schon mal die Spieler angesprochen, die sich ja dann jetzt auch neue Vereine suchen müssen. Kantar Mahé habe ich gelesen, ist jetzt eventuell ein Kandidat bei den Füchsen Berlin. Juan Caneas, der wird wahrscheinlich beim THW Kiel unterkommen. Ja, vielleicht zieht es auch Yogi Bitter dorthin. Was ist denn mit den anderen Spielern, mit einem Thorsten Jansen, mit einem Matthias Flohr? Das sind ja durchaus noch Spieler, die in der Bundesliga absolut mithalten können.
Ja, obwohl man auch bei Toto Jansen sagen muss, dass er natürlich längst über seinen Zenit hinaus ist. Das meine ich gar nicht despektierlich. Das ist einfach so. Wenn man die 35 überschritten hat, dann kann man nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Und das hat Thorsten Jansen ja viele, viele Jahre gemacht. Und dafür verdient er auch Respekt. Ich glaube, dass das gerade ein Beispiel ist. Thorsten ist jemand, der bestimmt seinen Weg neben dem Handball schon vorbereitet hat. Den trifft es jetzt, glaube ich, nicht so hart, wenn er nicht mehr weiter Handball spielt oder vielleicht nicht mehr so hochklassig spielt. Der wird auch seinen Weg und seinen Berufsweg weitergehen. Der fällt sicherlich nicht ins Bodenlose. Um wem ich mir ein bisschen mehr Sorgen mache, ist zum Beispiel ein Pascal Henz, der ja an diesen Verein auch langfristig gebunden ist und ihm schon avisiert wurde, dass er dort im Marketingbereich oder auch im Nachwuchsbereich verbleiben soll. Wie das funktionieren kann, sehe ich im Moment noch nicht.
Ja, ich glaube, bei Stefan Schröder war es auch nicht groß anders. Der sollte ja auch was im Verein machen nach dieser Saison.
Richtig, genau.
Ja, dann wollen wir mal sehen, was da im Endeffekt bei rauskommt. Da wird es noch viele interessante Personaldiskussionen geben in den nächsten Wochen. Der Norden bestimmt ja im Moment sowohl sportlich als auch unsportlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Handballschlagzeilen. Denn Thorsten Storm kehrt zum THW Kiel zurück. Es gab viele Spekulationen. Klar war, dass die Kieler schon länger einen neuen Mann als Geschäftsführer gesucht haben. Aber Christian, das war trotzdem ein relativer Paukenschlag.
Ja, das muss man wohl so sagen. Also es ging ja in der Woche erstmal los, dass der THW relativ zu Beginn der letzten Woche verkündet hat, dass Klaus Elbert aufhört, und praktisch wenig später konnte man dann Vollzug melden und Thorsten Storm präsentieren. Ist natürlich so, dass er gerade aufgrund seiner Vergangenheit in Flensburg bei den Rhein-Neckar-Löwen und auch schon mit seinem Ausscheiden in Kiel gerade bei den Fans in Kiel einen schweren Stand haben wird.
Ja, da ist schon ein bisschen fader Beigeschmack dabei, oder Olaf?
Ja, ich stoße mich auch an dieser Personalie, da bin ich ganz ehrlich. Mich hat es auch sehr überrascht, als der THW Kiel bekannt gegeben hat, dass Klaus Elbert zurücktreten möchte und dann auch sofort die Personalie Thorsten Storm präsentiert wurde. Ich bin nicht ganz sicher, welche Rolle Theo Storm im Zuge dieser Manipulations- und Bestechungsaffäre gespielt hat. Fakt ist aber, dass er bei einem Verein unter Vertrag war und als Manager und Geschäftsführer ihn angeführt hat, die massiv Stimmung gegen den THW Kiel gemacht haben und auch Uwe Schwenker maßgeblich beschossen haben. Es ist also kein Wunder, dass Uwe Schwenker sich jetzt auch gemeldet hat und gesagt hat, diese Personalie und diese Verpflichtung ist für jeden, der Schwarz und Weiß liebt, ein Stich ins Herz. Ich kann das schon verstehen. Mittlerweile hat Theo Storm ja auch den Weg nach vorne gesucht und hat gesagt, er weiß, dass er polarisiert und er weiß auch, dass es ein schwerer Gang werden wird. Aber der Wunsch seiner Familie, wieder nach Norddeutschland zu gehen, ich glaube, er kommt ja aus Kropfetenhusen, also so irgendwo zwischen Hamburg und Kiel, wieder im Norden Fuß zu fassen, der sei größer als irgendwelche Ressentiments. Fakt ist, egal ob Theo 2014, also in diesem Sommer schon, an die Kieler Förde kommt oder erst 2015, er wird es sehr schwer haben, die Fans zu überzeugen.
Gut, ich meine, seien wir ganz ehrlich, er muss nicht die Fans überzeugen, sondern diejenigen, die dort in Kiel die Entscheidung treffen, beziehungsweise eine gute Mannschaft zusammenstellen. Und wenn die Mannschaft erfolgreich ist und wenn man sich anguckt, wen die jetzt auch schon für die nächste Spielzeit wieder geholt haben, ist ja davon auch schwer auszugehen, dann sind, glaube ich, auch die Fans nach einer gewissen Zeit wieder ruhig gestellt. Erwartest du denn, dass er diesen Sommer schon die Löwen verlässt?
Wie das oft so ist, geht es dann manchmal ganz schnell. Was soll denn Theo Storm jetzt noch in Mannheim groß bewirken auf ein Jahr hinaus, wenn alle wissen, dass er 2015 sowieso dann zum THW wechselt? Ich glaube, dass das in den nächsten 4 oder 6 Wochen noch bekannt gegeben wird und Thorsten Storm frühzeitig nach Norddeutschland wechselt.
Christian, ich nehme an, dass das auch für die Löwen aus deiner Sicht die geeignetere Lösung wäre, denn ihn jetzt da ein Jahr noch zu halten und eventuell auch Transfers abzuwickeln mit Wissen, was denn in Kiel nun auch abgeht und wieder geplant wird, das kann ja nicht im Sinne der Löwen sein.
Ja, ich glaube nicht, dass man Thorsten Storm damit beauftragt, jetzt noch langfristig mit Niklas Sandin zu verlängern, dessen Vertrag ja dann auch 2015, wenn ich da richtig informiert bin, ausläuft. Also von daher, das kann ich mir alles so nicht vorstellen. Dementsprechend gibt es natürlich jede Menge Spekulationen, wer da schon als Nachfolger in Betracht kommen könnte. Und da darf man dann wirklich gespannt sein, wen die Rhein-Neckar-Löwen präsentieren. Ich glaube auch, dass es noch diesen Sommer irgendwann über die Bühne geht. Und für uns als Internetportal ist das natürlich schön, wenn das Sommerloch möglichst gestopft wird.
Ja, wer wäre denn da ein geeigneter Nachfolgekandidat aus deiner Sicht?
Also es wird ja immer gerne nach irgendjemandem gesucht, der eine Art Stallgeruch hat, entweder aus der Region kommt und gleichzeitig aber auch dann auch als seine Qualitäten in der Geschäftsführung oder im Management schon unter Beweis gestellt hat. Dass das nicht zwangsweise so sein muss, hat Theo Storm bei den Rhein-Neckar-Löwen bestens bewiesen, dass man sich da zu alle Seiten offen halten sollte. Schwierig, da jetzt einen geeigneten Nachfolger zu nennen. Ich habe sehr großen Respekt vor der Leistung, die einen Benjamin Chaton bei Hannover Burgdorf oder Balingen vollbracht hat. Also von daher wäre das so ein Kandidat, dem ich wünschen würde, zu so einem ambitionierten Projekt mal wechseln zu können. Ich glaube aber nicht, dass er da der heißeste Kandidat ist und dass man sich bei den Löwen durchaus, also ich weiß nicht, wer wirklich zur Debatte steht oder wen die Lokalpresse einfach nur mal so als Namen in den Raum wirft.
Ja, das ist aber ein Name.
Ein Name, der so in den Raum geflogen ist, war zum Beispiel auch Martin Schwalb, der ja vielleicht bald keinen Job mehr hat hier in Hamburg. Wird auf jeden Fall auch hochgehandelt.
David Slezak möchte ich dann noch in den Raum werfen. Was meint er denn dazu?
Hab ich auch gelesen. Ist für mich einer von diesen Namen, die halt ein gewisses eine Löwen-Vergangenheit natürlich haben, der auch jetzt beim Velux ERF Final Four eine gute Arbeit leistet. Allerdings ist die Arbeit nicht vergleichbar mit dem, was man dann in der Bundesliga zu bewältigen hat. Ich habe auch schon Marc Schober gelesen, ich habe Uli Roth gelesen, Holger Löhr gelesen, also Namen sind einige im Raum.
Das sind einige Namen, die wir jetzt hier aufgelistet haben. Ich finde allerdings deine Variante mit Benjamin Chaton sehr, sehr interessant, weil er nun wirklich gezeigt hat, dass er in der Lage ist, auch Vereine, die nicht so unbedingt das große Geld haben, ein bisschen nach vorne zu bringen. Und vielleicht könnte er auch aus den Rhein-Neckar-Löwen noch ein bisschen was rausholen. Bevor ich es vergesse, heute Nachmittag spielen die deutschen Frauen in Skopje gegen Mazedonien. Wo kann man das Spiel gucken und wie stehen die Chancen, dass man sich für die EM in Ungarn und Kroatien qualifiziert?
Das Spiel wird übertragen auf erftv.com. Den dazugehörigen Link wird man mit Sicherheit bei unserem Partnerportal handballimfernsehen.de finden. Und ja, die Chancen, ich würde mal sagen, ich setze sie bei 8%, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass diese neu formierte mazedonische Mannschaft wirklich Deutschland da das Ticket noch verwehren wird. Und ich gehe davon aus, Deutschland gewinnt beide Spiele und wird Gruppensieger.
Dann würde ich mal sagen, alle einschalten, es kostet nichts. Und gleichzeitig der Hinweis, dass Shen Jaminewska ja in der kommenden Woche bei uns zu Gast sein wird. Zeit für unser Quiz zum Ende unserer Sendung. Letzte Woche wollten wir wissen, welcher Spieler mit den meisten unterschiedlichen Vereinen am Champions League Final Vorteil genommen hat unter der Prämisse, dass Ciudad Real und Atletico Madrid der gleiche Verein sind. Und die richtige Antwort, Olaf, lautet...
Ich würde jetzt Rutenka sagen, bin mir aber nicht sicher.
Ja, der war auch schon relativ oft dabei, aber die richtige Antwort wäre gewesen Gudjon Valur Sigurdsson. Der war nämlich dabei mit Kiel, mit den Rhein-Neckar-Löwen und mit AG Kopenhagen. Und weil wir so gerne Fragen stellen, ja, kommt die nächste direkt hinterher.
Und nächstes Jahr mit dem FC Barcelona.
Ja, das könnte auch sein. Das könnte durchaus der Fall sein. Da gehe ich sogar schwer von aus, dass die sich nicht lumpen lassen werden nach dem enttäuschenden Abschneiden da in diesem Jahr. Also, nächste Frage kommt direkt hinterher, wie gehabt, ohne Tipps und ohne Preise. Wer ist denn der Spitzenreiter der ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga? Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln. Die Antwort gibt es dann nächste Woche. Ich sage danke, Christian, und danke, Olaf, für eure Zeit. Kurze Pause bei uns und dann gibt es das angekündigte Interview mit Markus Gaugisch, dem Trainer von Barlingen-Waldstätten. Auch in dieser Woche, selbst wenn kaum noch Spiele stattfinden und die Saison dem Ende entgegengeht, haben wir einen Interviewgast für euch und er müsste ziemlich gute Laune haben, denn seine Mannschaft, HBW Barlingen-Waldstätten, wird nun doch weiter in der ersten Bundesliga mit dabei sein. Ich begrüße den Trainer Markus Gaugisch, hallo.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Ja, wie sieht es denn aus mit der Laune? Ist die letzte Woche Mittwoch plötzlich deutlich besser geworden oder hast du eigentlich mit so einem Ausgang gerechnet, was die Lizenzfrage beim HSV angeht?
Ja, also es ist so, dass ich, also dass wir jetzt den Klassenerhalt über diese Schiene geschafft haben. Es ist für mich aber, irgendwie hat sich dieses Gefühl nicht eingestellt, jetzt in Freude auszubrechen. Also ich glaube, das erste Ziel war der sportliche Klassenerhalt, den haben wir nicht erreicht und ich bin für diese Schiene eben zuständig oder verantwortlich und da haben wir unser Ziel nicht erreicht und deshalb glaube ich, ist es jetzt nicht so, auch nicht angebracht, in der Situation jetzt Freudentänze zu vollführen oder Feiern zu machen. Ich freue mich natürlich, dass wir im nächsten Jahr weiter in der ersten Bundesliga spielen können, weil es eben auch für mich als jungen Trainer eine unglaublich tolle Sache ist jede Woche. Aber ich hätte gerne, also mir wäre es deutlich lieber gewesen, wir hätten das sportlich geschafft.
Ich würde in dem Zusammenhang gerne auch deine Meinung hören, was diese sportliche Wettbewerbsverzerrung angeht. Denn wenn ich jetzt mal von mir persönlich ausgehe, dann muss ich sagen, ich halte den Lizenzentzug für gerechtfertigt, ohne dass ich jetzt irgendwen in Hamburg etwas Schlechtes wünsche, um Gottes Willen. Trotzdem hat das ja schon einen faden Beigeschmack, wenn man zahlreiche Titel holt, aber andere Teams, die ordentlich wirtschaften, dann den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müssen. Wie stehst du denn dazu?
Ja, so grundsätzlich denke ich, ist jetzt erstmal ist es eine Situation, die man keiner Mannschaft wünscht. Also ich kenne einige Spieler persönlich und für die ist es natürlich jetzt schon eine richtig schlechte Situation, die man wirklich niemandem wünscht. Das ist mal so grundsätzlich die Sache. Ich glaube, es ist müßig darüber zu diskutieren, was passieren würde, wenn wir jetzt den ein oder anderen Spieler mehr hätten und dann vielleicht 2 oder 3 Punkte mehr geholt hätten. Und wir den Spieler nicht bezahlen können. Das glaube ich, das sind so Dinge, die kann man nicht nachweisen. Grundsätzlich glaube ich, dass eben diese Wirtschaftlichkeit ganz, ganz wichtig ist, um eben diesen Wettbewerb möglichst für alle gleich zu halten. Dass der nicht für alle gleich ist, glaube ich, das sieht man auch an der Tabelle an sich. Wir sind in Balingen eben an einer gewissen Grenze, was die Hallenkapazität angeht. Da hat Hamburg einfach deutlich mehr Möglichkeiten und ja, es war eben, also wenn ich muss das ja aus der Ferne beurteilen, diese Abhängigkeit von dem Mäzenentum, das ist halt immer eine gefährliche Sache und deshalb bin ich froh, dass wir in Balingen, so wie ich den Einblick habe, sehr breit aufgestellt sind, wobei wir eben damit auch an einer gewissen Grenze sind, die wir nicht überschreiten können und auch nicht überschreiten wollen jetzt im Zeitpunkt jetzt 2014 und da müssen wir eben so wirtschaften und entsprechend erwarten wir eben, dass das andere Vereine auch so machen und ich muss sagen, die Lizenzierungskommission muss das entscheiden und wenn die dann sehen, diese Möglichkeit, diesen Kader in deren Art und Weise nicht zu bezahlen, dann müssen sie auch die Konsequenzen ziehen und der Verein muss dann eben auch die Konsequenzen tragen. Also mal, glaube ich, nicht emotional sehen, sondern ganz sachlich und es gibt Vorgaben, es gibt Regeln und es gibt eine Kommission, die das entscheiden muss und entsprechend muss man das einfach so dann auch akzeptieren.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, auch für euch in Balingen ist es ja immer sehr schwierig, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen und einer unserer Hörer befürchtet schon die nächste Erhöhung der Dauerkartenpreise, aber da wäre sicherlich Bernd Karrer der bessere Ansprechpartner, Und von daher wollen wir jetzt mal etwas mehr auf das Sportliche schauen und fangen mal bei dem an, was in dieser Spielzeit so passiert ist. Auf dem Feld habt ihr den Klassenerhalt ja relativ knapp verpasst, vor allem weil ihr insgesamt 9-mal unentschieden gespielt habt. Ist gerade das Heimspiel gegen den Bergischen HC, wo ihr den Sieg so kurz vor Schluss auch noch aus der Hand gegeben habt, so ein Paradebeispiel für den gesamten Verlauf der Saison?
Gut, ich kann natürlich auch nur jetzt für die Zeit von Januar sprechen. Da war es einfach so, dass wir, man kann die ganzen Ergebnisse immer positiv oder negativ bewerten. Also da streiten sich die Geister. Wir haben 9-mal unentschieden gespielt. Da kann man dann sagen, Mensch, klasse, diese Mannschaft war immer einer Siegchance. Also in jedem Spiel hat sich diese Mannschaft eine Siegchance erarbeitet. Das kann man positiv sehen. Auf der anderen Seite kann man dann sagen, warum haben die jetzt nicht diesen letzten Schritt noch gemacht und haben dann immer die beiden Punkte eingefahren? Also wir haben in den Spielen, in denen ich verantwortlich war, außer dem Spiel in Flensburg, eigentlich in jedem Spiel diese Siegchance gehabt. Auch gegen Kiel waren es 5 Minuten vor Schluss noch unentschieden. Und es geht mit -3 aus. Das war außer Flensburg unsere höchste Niederlage. Und deshalb war ich mit vielen Teilen zufrieden. Und aber mit anderen Bereichen, da müssen wir dran arbeiten, dass wir eben vielleicht so stabil werden, dass wir am Schluss in dieser Crunch-Time dann die Ruhe bewahren und dann in dem Moment im Angriff dann dieses entscheidende Tor noch setzen. Wir haben uns deutlich leichter getan, wenn wir den letzten Angriff verteidigen mussten. Das ist uns häufiger gelungen, als den letzten Angriff erfolgreich nach vorne abzuschließen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Das ist ein Entwicklungsprozess und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr besser machen.
Aus deiner Sicht also eine mentale Geschichte? Wie kann man da dran arbeiten?
Ja, es ist natürlich nicht leicht gewesen. Diese ganzen 14 Spiele waren ja unter allerhöchstem Druck zu spielen. Als ich nach Balingen kam im Januar, hatte die Mannschaft 8 Punkte und wir waren, sagen wir mal, mit 1,5 Beinen schon in der zweiten Liga und unter dem Druck dann zu arbeiten und die Spiele dann positiv zu bestreiten, das ist nicht leicht. Und deshalb war ich sehr zufrieden auch mit der Anfangsphase. Im Februar, März, da haben wir wirklich gut gearbeitet, haben auch 6 2-Punkte in Folge geholt, keine Niederlage uns geleistet und dann eben dieses BHC-Spiel verloren. Und das war, glaube ich, eine mentale Geschichte. Dieser Druck dann auf einmal wieder den Schritt raus machen zu können aus dem Keller, das haben wir an dem Tag nicht gepackt.
Jetzt hast du es gerade eben auch schon mal erwähnt, du bist ja erst seit Januar in Balingen, vorher warst du Trainer in Neuhausen, mit dem TVN bist du ja auch schon mal in der ersten Liga gewesen. Inwiefern muss man sich als Coach denn umstellen, je nachdem in welcher Liga man tätig ist? Oder ist der Inhalt der Trainingseinheiten der gleiche?
Ja gut, ich hab als Trainer natürlich eine Idee, wie mein Handballspiel der Mannschaft aussehen soll. Und in Balingen bin ich auf eine Struktur getroffen, die in vielen Bereichen natürlich schon ähnlich war, weil eben ich selber als Spieler 9 Jahre unter Rolf Brack gearbeitet habe und das mir an mir natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen ist, sondern viele Dinge bevorzuge ich auch. Das beginnt mal mit dem Deckungssystem. Da haben wir an kleinen Stellschrauben gedreht und sind da auch meiner Meinung nach dann relativ stabil gewesen. Wir haben nur 26 Tore bekommen. Aber die Trainingsarbeit an sich hängt natürlich immer mit den Spielern zusammen. Aber trotzdem muss ja die Spielidee, die ich mir vorstelle, wie wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein, die muss ich durchziehen. Und ob diese Mannschaft dann Neuhausen heißt oder ob die Balingen heißt, ist jetzt mal grundlegend nicht so weit auseinander, sondern es ging darum, dieses Spiel weiter zu entwickeln und auf Dinge zurückzugreifen, die schon stabil waren und die eben mit meiner Idee anzugleichen. Und deshalb haben wir da gut gearbeitet, finde ich. Also ich war häufig sehr zufrieden mit dem, was gemacht wurde, aber so grundsätzlich unterscheidet sich das, glaube ich, nicht voneinander, weil eben auch Balingen und Neuhausen sehr nah aneinander liegen. Ja, also A, von der Spielermentalität und B, auch von der Spielidee.
Wo wir jetzt bei den Unterschieden sind zwischen erster und zweiter Liga, komme ich jetzt mal auf das Thema eingleisig und zweigleisig planen zu sprechen. Plant ihr denn jetzt noch zweigleisig, weil ihr euch vielleicht noch einen Tacken unsicher seid, wie das mit dem HSV endet, oder plant ihr jetzt nur noch für die erste Liga?
Also wir planen jetzt für die erste Liga. Uns wurde mitgeteilt, dass wir dabei sind. In dem Moment, wenn der HSV keine Lizenz bekommt, sind wir Erstligist und so planen wir auch. Es ist ja auch nicht möglich, jetzt Ja, also es war ja so schon eine Katastrophensituation. Zum einen, als wir sportlich selber das nicht gepackt hatten, waren wir immer oder also an der Kante waren, konnten wir nicht 100% planen, jetzt am Ende der Saison auch nicht. Und mit diesem Urteil ist es jetzt eben klar und so planen wir auch.
Dann gucken wir doch mal ein wenig auf den Kader, denn da stehen ja ein paar Veränderungen an. Frank Edwein, die Balinger Legende, so kann man ihn, glaube ich, durchaus bezeichnen, hat seine Karriere beendet und das war für euch ein wichtiger Spieler, denn er hat in der Abwehr auf halb rechts gedeckt, vorne dann auf links außen gespielt. Matthias Flohr war ja jetzt frei, der könnte das, glaube ich, auch.
Ja, auf links außen haben wir, also Matthias Flohr ist natürlich, ja, das ist absolut, ich glaube, das ist ein Spieler, den jeder gerne in seiner Mannschaft hätte, das ist klar, weil er eben auch diese Attribute, diesen Kampfeswillen, diesen Einsatzwillen mitbringt und diese Deckungsqualität kann man natürlich immer brauchen. Allerdings haben wir jetzt auf links außen mit Niklas Russ einen Spieler, der in dem 90er-Jahrgang ist, der eben auch noch entwicklungsfähig ist und dem traue ich das auch zu, dass er auf der Halbposition mal einen Spieler entlasten kann, der jetzt im Rückraum seine Verantwortung über eine lange Zeit tragen muss. Und Niklas ist jetzt, kommt aus Leutershausen, der sieht die erste Liga jetzt als ein riesiges Ziel an, sich weiterzuentwickeln und vor allem alles zu geben, um in dieser Liga zu spielen. Und ich finde, das sind so Dinge, die man auch im Auge behalten muss, dass die Spieler nicht satt sind, dass die Spieler sich weiterentwickeln wollen, dass sie auch wirklich Tag und Nacht alles dafür tun, um besser zu werden. Und deshalb habe ich jetzt keine Angst, mit Niklas diese Position zu belegen.
Das heißt, ihr sucht eher jemanden, der vielleicht dann noch als reiner Linksaußen mit dazukommt?
Bisher, also wir haben jetzt mal also diese Sache da abgeschlossen. Das ist jetzt nicht die erste Baustelle, die wir haben. Wir schauen uns jetzt an, was wir noch machen können. Wir haben jetzt derzeit 12 Feldspieler. Plus unsere Eigengewächse, die in der zweiten Mannschaft, in der dritten Liga auflaufen, die wir auch dann mit reinnehmen können. Zum Beispiel den Yannick Hausmann, aktueller Junioren-Nationalspieler. Also da haben wir die Möglichkeit. Und jetzt schauen wir einfach, ob wir nochmal handeln im Rückraum oder ob wir das lassen. Aber es muss einfach passen. Ja, es ist kein Zwang da, aber wir halten die Augen offen und werden dann entscheiden, ob da noch was zu uns passt oder nicht.
Roland Schlinger ist ja in dem Zusammenhang sicherlich auch eine Personalie, über die wir sprechen müssen. Er hatte eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2015 und wird euch aber jetzt schon verlassen. Warum die vorzeitige Trennung? Du lässt ja ein bisschen mehr 3-2-1 decken, als das dein Vorgänger Rolf Brack gemacht hat. Und das ist nicht unbedingt die Variante, die gut zu seinem Spiel passt. Ich nehme an, dass das auch ein bisschen eine Rolle gespielt hat bei dieser Entscheidung.
Ja, das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ich bin kein Fan von Abwehr-Angriffswechseln. Ich bin davon überzeugt, dass wir gerade im Bereich Tempospiel eine gewisse Kontinuität dadurch erreichen können, dass die Spieler sowohl offensiv als auch defensiv spielen können. Und mit Sascha Illich und Fabian Böhm habe ich zwei Spieler auf der rückraumlinken Position, die eben die Mittelposition begleiten und das sehr, sehr gut machen und die natürlich dann auch einen größeren Anteil an Spielzeit bekommen, weil das eben das ist, was ich spielen lassen möchte. Und ja, entsprechend war die Situation für Roli jetzt eine andere. Es ist ein anderes Spiel als bei Rolf Brack oder ja, nicht ganz anders, aber es hat andere Elemente und deshalb hat er jetzt auch dann diese Chance, sich dann zu verändern, genutzt und wir haben da auch gesagt, dass wenn er diese Möglichkeit hat, dann soll er die wahrnehmen und ich glaube, dass er da jetzt auch sicherlich seinen Weg weitergehen wird.
Ihr habt für die neue Saison ja auch zwei Spieler schon verpflichtet, die euch dabei helfen sollen, aus dem Rückraum auch mal ohne lange zu fackeln zum Torabschluss zu kommen, denn das war vielleicht auch in der Rückrunde dann teilweise ein bisschen das Problem, einfache Lösungen zu finden. Inwiefern können Jan Polidor und Gianluca Lima da schon eine Hilfe sein? Wie weit sind die beiden? Sind das überhaupt deine Wunschspieler auch gewesen?
Ja, sie waren beide bei uns im Probetraining und sie haben mich beide überzeugt, wobei man sagen muss, dass die beiden natürlich noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial haben. Jan Polidor kommt aus der französischen zweiten Liga und hat in den Probetrainingseinheiten eben gezeigt, was in ihm steckt. Aber das muss er einfach erstmal auf Bundesliga-Niveau über einen längeren Zeitraum konstant abrufen. Das wird noch eine Weile dauern. Das wird noch eine Weile dauern, bis er da hinkommt, aber er hat die Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass wurfgewaltige und spielfähige Linkshänder jetzt auf den Bäumen wachsen, sondern das ist ein Markt, der sehr, sehr knapp ist, wo viele Spieler oder viele Vereine natürlich die Augen offen haben. Und deshalb war ich auch überzeugt davon, dass das mit Jan eine gute Lösung ist, die uns einfach was bringen kann. Aber das ist noch kein fertiger Spieler. Deshalb ist es auch eine spannende Aufgabe, ihn weiterzuentwickeln. Noch extremer sehe ich das bei Gianluca Lima, das Jahrgang 94, hat in der Schweizer zweiten Liga gespielt. Hat mich überzeugt im Training durch eine Unbekümmertheit, durch ein freches Spiel. Also der hat sich nicht darum gekümmert, ob er jetzt hier aus der zweiten Liga zu uns kommt, in eine Bundesligamannschaft, sondern der hat einfach gemacht und hat gezeigt, was in ihm steckt. Er muss sicherlich körperlich noch extrem zulegen, er muss sich an das Tempo gewöhnen, aber auch das ist bei einem Spieler mit Jahrgang 94 eine Aufgabe, die ich gerne angehe. Wenn der Spieler dann auch den nötige Geduld hat und sich reinhängt, dann kann er sich in Balingen, denke ich, gut weiterentwickeln. Aber das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich bin überzeugt davon, dass Spieler, die mit leuchtenden Augen in die Spiele gehen, dass die Dinge bewegen können, die vielleicht ein fertiger Spieler, ja, also die müssen nicht schlechter sein als ein fertiger Spieler, der auf dem Niveau schon gearbeitet hat. Ich denke, das beste Beispiel war am Samstag das Halbfinale der Champions League, wo eben dann am Ende in Flensburg die Jungen, die jetzt noch nicht diese Erfahrung haben, dieses Spiel nochmal rumgerissen haben, mit einer Unbekümmertheit, mit einem unglaublichen Willen. Und da in dem Moment dachte ich so, ja, das ist so auch eine Variante, die ich mir vorstellen kann, das einfach auch über diese Begeisterung und über diese positive Herangehensweise an bestimmte Dinge auch Berge versetzt werden können.
Ja, das war allerdings da am Samstag Wille und Begeisterung auf allerhöchstem Niveau. Und ich glaube, wer das Spiel verpasst hat, der kann sich richtig ärgern. Wir haben einige Hörerfragen bekommen und deswegen möchte ich dann nochmal weiter kurz auf die Kadergeschichte eingehen. Bei dem Verbleib des einen oder anderen Spielers steht es ein bisschen auf der Kippe, ob er nun jetzt verlängert oder nicht. Zum Beispiel Nicolas Katsigiannis im Tor oder Christoph Teuerkauf am Kreis. Ich glaube, bei beiden sind die Verträge ausgelaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Wie sieht es da bei den beiden aus?
Ja, Christoph hat Vertrag für die erste Liga. Der hat letztes Jahr relativ früh auch verlängert für die erste Liga. Es war nur so, dass die zweite Liga mit ihm nicht möglich gewesen wäre. Und also entsprechend ist er jetzt natürlich noch Spieler in unserem Bundesliga-Kader. Und bei Katsigiannis sind jetzt noch ein paar Dinge, da ist jetzt, denke ich, der Ansprechpartner auch erstmal noch Bernd Karrer in dem Moment.
Gut, dann wollen wir mal ein anderes Thema noch kurz ansprechen, denn dein Vorgänger Rolf Back hat das Fehlen eines Führungsspielers angemahnt. Siehst du das auch als Problem an bei euch? Und ist das dann ein Kriterium bei der Verpflichtung eines vielleicht weiteren Spielers, der da noch kommt? Denn Bernd Karrer hat ja verlauten lassen, dass ihr noch etwas tun werdet auf dem Transfermarkt, wenn ich seine Aussagen jetzt nicht völlig falsch interpretiert habe.
Ja, also das ist ja ähnlich wie mit den Linkshändern. Es wachsen solche Spieler, die alles können, nicht auf den Bäumen. Ich denke, wir haben mit Martin Strobel unseren Mittelmann, der, finde ich, eine unglaublich harte Saison hinter sich hatte. Er hatte viel Last mit sich rumzutragen. Und es ist jetzt sicherlich kein Spieler, der die ganze Zeit verbal auffällt als Führungsspieler. Allerdings habe ich noch nie jemanden erlebt, der so viel und so hart arbeitet im Training, der so viel arbeitet auf dem Spielfeld. Und deshalb sehe ich ihn schon als den Spieler an, der unsere Mannschaft auch voranbringen soll, der unsere Mannschaft führen soll, auch als Rückraummittelmann. Und ich habe sicherlich noch einige Spieler im Kader, die diesen Weg dahin auch machen können. Also gerade die Rückraumspieler mit Fabian Böhm, glaube ich, haben wir einen, der auch dieses emotionale Moment eben transportieren kann. Also ich glaube, da können sich welche reinentwickeln noch. Und was schon zu sehen ist, wir haben eben keinen Spieler im Kader gehabt, der jetzt, sage ich mal, aus dem Nichts mal einfach locker ein Tor macht. Das hatten wir nicht, aber wir müssen eben jetzt für die neue Runde Dinge etablieren, die wir in wichtigen Situationen spielen, die dann jedem klar sind und dann eben übers Kollektiv diese Situationen nutzen. Ja, also deshalb bin ich da positiv gestimmt. Wir werden Lösungen oder so Kleingruppen erarbeiten, die wir dann in den wichtigen Situationen rausziehen. Das ging jetzt in diesem halben Jahr leider nur zu Beginn, weil wir da auch den vollen Kader hatten. Danach war nur noch Hin- und Her-Jonglage. Und wenn man die ersten 4 Spiele sich anschaut, da haben wir einen anderen Handball gespielt. Und da begann dann danach, Kai Häfner war verletzt die ganze Zeit, Fabian Böhm war verletzt die ganze Zeit. Also da sind dann auch viele Spieler ausgefallen, sodass wir da auch nichts etablieren können. Und deshalb brauchen wir sicherlich, wenn wir uns jetzt verstärken, dann sollte das schon ein Spieler sein, der über eine gewisse Erfahrung verfügt und nicht nochmal eine Ergänzung, die jetzt über Jahre erst zu entwickeln ist. Weil solche Spieler haben wir jetzt, denke ich. Und wenn wir da jetzt noch was Sinnvolles finden, dann müssen wir uns drum bemühen. Aber bange ist mir nicht.
Dann schauen wir mal, was der Transfermarkt in den nächsten Wochen noch so hergibt. Es waren viele Fragen, Markus. Ich wünsche dir bei der finalen Zusammenstellung deines Kaders viel Erfolg, einen schönen Urlaub und bedanke mich, dass du quasi kurz vor dem Start in die Ferien noch die Zeit gefunden hast, bei uns mit dabei zu sein.
Dankeschön.
Wir sind jetzt auch am Ende unserer Sendung und wie immer gibt es nochmal einen kurzen Hinweis darauf, wo man uns überall findet. Natürlich am besten auf Facebook unter facebook.com/kreisab, auf Twitter @sportradio360 oder unter handballecke.de und vor allem dort könnt ihr in einem eigenen Beitrag zu unserer Show gerne Fragen stellen oder euch Gäste wünschen. Unsere Sendezeit ist für heute abgelaufen. Allen eine schöne Woche und bis in 7 Tagen.